Moin zu Lebenslang 1, dem Werder beim Fußballfan doch mit Scoop und Sepp und heute wieder dabei. Wir haben es schon angekündigt, Torben. Freuen wir uns natürlich, Torben, dass du wieder dabei bist. Bevor wir sofort losgehen, erstmal in die Runde natürlich alles Gute, schönen Start ins neue Jahr 2025. Ich hoffe, ihr habt alle gute Reihen gefunden. Das von meiner Seite. Und ja, Torben, wir wollen natürlich am Marathon wieder mit dir machen. Also könnt ihr euch darauf vorbereiten, werden wahrscheinlich mehrere Teile. Und wie zufrieden bist du mit Werder Bremen im Jahr 2025, beziehungsweise dann natürlich eher rückblickend im Jahr 2024? Fangen wir mal so
Ja, liebe Grüße auch an euch. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gekommen, gut gestartet, schön gefeiert. Ja, mir geht's auch gut und da hat Werder natürlich auch einen Anteil dran, weil gerade jetzt in den letzten Wochen, Monaten war es natürlich sehr angenehm, die Mannschaft zu sehen, sei es im DFB-Pokal oder auch in der Liga. Das führt immer dazu, dass das persönliche Wohlbefinden natürlich auch so ein bisschen steigt und dass man auch mit einem guten Gefühl aus dem Wochenende reingeht, in die Woche wieder rein. Ja, und deswegen allein aus dem egoistischen Blickwinkel schon, dass es etwas auch mit einem persönlich macht, wenn die Mannschaft gut spielt, hat es mir sehr viel Freude gemacht, aber auch so die Entwicklung zu sehen in der Hinrunde. Und wenn man jetzt natürlich in der spielfreien Zeit dann auf die Tabelle schaut, man weiß, man ist noch im DFB-Pokal, man steht so gut da wie seit einigen Jahren nicht mehr, denke ich, kann man schon sehr zufrieden sein. Ich persönlich bin es auf jeden Fall.
Komm, leg los. Ich würde
Ja.
sagen, auch mal frohes Neues wünschen.
Genau. Moin Sepp, moin Torben, moin liebe User, an alle natürlich, die uns zuhören. Ein frohes, gesundes neues Jahr 2025. Gesundheit ist das größte Gut, was wir haben. Der Rest ist egal. Wenn man gesund ist, kann man auch besser eine Werder-Niederlage überstehen. Das ist halt so, ist das größte Gut. Aber das vielleicht größte Gut ist natürlich, wie es unserem Verein Werder Bremen geht. Und da kann ich natürlich nur den Torben zustimmen. Die letzten Wochen waren echt hervorragend. Könnte man nicht als Werder-Fan. Es macht Riesenspaß, Werder-Fan zu sein. Aber jetzt gab es kleinen Break und jetzt kommt das Auswärtsspiel in Leipzig, dann kommt Mittwoch zu Hause Heidenheim, dann zu Hause Augsburg, also sofort eine englische Woche nach den paar Tagen Pause. Finde ich natürlich schon krass, auf jeden Fall. Und nach den drei Spielen, denke ich mal, wissen wir, wo der Vogel langläuft, sage ich jetzt mal so. Ich hau einfach mal einen raus und dann können wir ja sofort die Diskussion hier anzetteln. Ich sage, aus den drei Spielen musst du mindestens 6 Punkte holen.
Ja, also wenn du weiter oben dabei sein willst, auf jeden Fall. Wir geben gleich mal den Ball wieder an den Torben. Kriegt jetzt quasi zur Einstimmung noch eine kleine Sekunde Bedenkzeit. Weil gerne nimm das mal auf, Torben, was das Kup gerade schon gesagt hat als Aussage und was wir ganz kurz vorher nochmal besprochen haben, würde mich auch nochmal interessieren, dann als weiterführendes, was waren so die Themen, dass wir jetzt ein Jahr später, weil ich kann mich gut erinnern, wir haben vielleicht sogar zum selben Datum, Pi mal Daumen, im Januar auf jeden Fall auch ein Gespräch geführt im letzten Jahr, also in 24, wo wir gesagt haben, wenn es so weitergeht, müssen wir uns eher über einen neuen Trainer unterhalten. Jetzt fangen alle an, schon ein Denkmal zu bauen. Also was hat sich da bei Werder vor allen Dingen im Kalenderjahr 24 geändert und was muss in 25 genauso gut sein, damit, wie Skup gesagt hat, 6 oder mehr Punkte entstehen?
Boah, da hast du natürlich jetzt eine Palette von Fragen hier mir entgegengeworfen. Kurz auch es thematisiert, dass wir vor einem Jahr hier saßen und da über die nicht so gute Hinrunde gesprochen haben und ob Ole Werner noch der Richtige ist, fehlende Entwicklung, späte Wechsel. Das haben wir alles diskutiert, brauchen wir jetzt nicht wieder neu aufmachen. Ich glaube, es gab dann so einige wenige Situationen, Spiele auch, wo wir einfach dann auch das nötige Glück hatten, was die Ergebnisse anging, aber auch was so die Leistung anging, was sich dann in eine Richtung bewegt hat, wo die Mannschaft dann einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein rausgezogen hat. Sei es zum Beispiel der Auswärtssieg in München zu einem Zeitpunkt, wo damit keiner gerechnet hat. Der glückliche Punkt in Bochum in der letzten Minute, Ausgleichstreffer, der sehr viel bedeutet hat. Und dann einfach auch die gute Rückrunde, bis auf wenige Ausnahmen. Klar, wir hatten so eine Phase, da lief es nicht so gut. Da hat man schon gedacht, dass man vielleicht auch Europa verspielt hätte. Und hinten raus
hatte man wieder auf jeden Fall so einen Moment, wo man das Gefühl hatte, naja, wenn die Saison vielleicht noch ein, zwei Wochen länger gegangen wäre, ich glaube auch, dass wir das im Sommer besprochen hatten, dann wären wir jetzt sicherlich vor Heidenheim. Und am Ende war es, glaube ich, 2 Tore und wer weiß, was gewesen wäre, wenn wir noch ein, zwei Spiele gehabt hätten. Also wir haben im Sommer darüber gesprochen, dass wir eigentlich zufrieden waren, dass man die Saison so positiv beendet hat, dass man jetzt auch noch nicht international spielt, weil das vielleicht dann dazu geführt hätte, wie es bei Heidenheim so aussieht, dass man diese Doppelbelastung nicht so gut hinkriegt, weil der Kader dafür auch überhaupt nicht gemacht ist, weil die Entwicklung, glaube ich, auch ein bisschen schnell gewesen wäre. Und aus meiner Sicht ist es so, dass man sich einfach in dem Jahr 2024 sukzessive sehr natürlich entwickelt hat. Also viele gesehen hat im neuen Jahr 24 war es logisch für mich, wie man jetzt aus dem Jahr gegangen ist. Also man hat nicht 3, 4 Spiele gut gespielt und dann eine lange Phase gehabt, wo es nicht lief, um dann wieder Phasen zu haben, wo es gut lief, sondern peu à peu wurde es einfach ein bisschen besser und man hat das Gefühl gehabt, dass man weniger negative und positive Ausschläge nach oben und unten hat und stattdessen einfach ein bestimmtes Niveau von Woche zu Woche abrufen kann. Dass es bei uns immer noch zu Niederlagen gibt, wie jetzt gegen Gladbach oder gegen München, die sehr hoch ausgefallen sind, das ist, glaube ich, normal. Das ist in der Liga aber auch nichts Besonderes, dass das mal passiert. Aber dass wir so eine stabile Runde spielen, dass wir in der Jahrestabelle, glaube ich, Sechster sind, dass wir offensiv wie defensiv zu keinem Zeitpunkt aus meiner Sicht schlechte Phasen hatten, sondern immer unsere Tore gemacht haben, auch immer in der Lage waren, mal einen Gegner bei maximal einem Gegentor so zu verteidigen, dass dann vielleicht auch ein Tor reicht, um mal einen Punkt mitzunehmen. Oder wenn man gar selbst zweimal trifft, dann reicht es auch. Das waren einfach so Aspekte, die neben dem Inhaltlichen, was auf dem Platz stattgefunden hat, für mich einfach so ein Zeichen waren, dass die Mannschaft und das Trainerteam jetzt so weit ist, dass man weiß, okay, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, und das heißt für mich, Spieler werden weggekauft oder eine große Verletztenmisere, dann ist das so das Niveau, wo wir mittlerweile sind. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich da jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren einpendelt, dass wir nicht von Jahr zu Jahr über Klassenerhalt reden müssen, sondern ja, vielleicht sind wir jetzt so diese Mittelfeldmannschaft, die immer wieder mal nach Europa schielt, Platz 6, 7, 8, in einem schlechten Jahr dann vielleicht ein bisschen weniger. Aber das war, wie ich es anfangs schon sagte, für mich einfach sehr natürlich, sehr logisch, der Aufbau und die Entwicklung. Und das ist, finde ich, einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass das nicht mit ein oder zwei glücklichen Neuzugängen funktioniert hat, sondern mit ruhiger, guter Arbeit, die auch von Ole Werner kam, der einfach dann auch in den entscheidenden Phasen, fand ich, gute Entscheidungen getroffen hat, sowohl was die Spieler anging, als auch was die Grundausrichtung anging, was die Idee im Spiel anging. Ich glaube auch speziell diese Saison haben wir ein paar Aspekte in unserem Spiel, die auch neu sind, dass die vorderen drei, sei es jetzt Schmid, Duxch und Ginma oder Grüll oder Keke Top auch mal, dass die deutlich variabler spielen, dass wir auch öfters mal mit einer Dreier-Offensivreihe aufgestellt wurden und gespielt haben. Selbst Mitch Schweizer war da ein paar Wochen lang relativ weit vorne positioniert. Es gab Phasen im Spiel, da haben wir auch mit einer Viererkette gespielt, mit Niklas Stark als Rechtsverteidiger. Also es war einfach, fand ich, es hat sich hinentwickelt von einem sehr, sehr instabilen Gerüst, wo man nie richtig weiß, wie sieht das jetzt in ein, zwei Wochen aus, hin zu einer sehr, sehr gut organisierten Mannschaft, die mittlerweile mit jedem anderen Team mithalten kann in der Bundesliga, wenn man jetzt vielleicht mal die Bayern wegzieht, die an einem Top-Tag einfach viel zu weit weg sind, oder Leverkusen. Aber ich mache mir nicht mehr in die Hosen, wenn es gegen Leipzig geht oder wenn man in Dortmund spielt. Und ich denke, da kann man ja dann auch auf die Frage vom Scoop oder die These vom Scoop dann jetzt drauf zurückkommen. Keine Ahnung, ob 6 Punkte machbar sind in den ersten 3 Spielen, Aber ich glaube, dass man nicht mehr davon ausgehen muss, dass wir irgendwie einbrechen und 3, 4 Spiele in Folge verlieren, sondern dass wir immer wieder unsere Punkte holen. Und das sind Kleinigkeiten, die da entscheiden. Also gut möglich, dass wir in Leipzig was holen, würde ich jetzt nicht mal ausschließen. Genauso gut kann es auch sein, dass wir dann gegen Heidenheim und Augsburg vielleicht nur einen Punkt holen. Ich glaube aber insgesamt bist du mit dieser These, weil wir einfach mittlerweile auch eine Mannschaft sind, die schwer zu schlagen ist, die immer wieder ihre Punkte holt. Und wie das dann ist, wie das dann verteilt wird, ist mir eigentlich relativ egal, weil ich glaube, oder anders gesagt, für mich macht es keinen Sinn, dass wir jetzt einbrechen würden, sondern ich glaube, die Saison können wir wirklich ordentlich so auch dann bis zum Ende durchziehen. Ob das reichen wird für Platz 6, 7 oder 8 oder 9, das denke ich, da hängen Kleinigkeiten von ab und das kann man jetzt noch nicht so absehen, aber mir macht das Mut und ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückrunde auch.
Nach deinem kleinen Monolog quasi schon direkt die Frage an euch beide auch, vielleicht auch mal den Scoop jetzt als erstes, damit er auch ein bisschen in den Talk noch mit einbezogen wird, direkt zum Start. Liegt es dann nur daran, dass jetzt bei Werder zum einen die Mannschaft mehr oder weniger zusammengeblieben ist? Sagen wir, Leistungsträger wurden ja nicht abgegeben über die letzten, kann man ja auch schon sagen, 3, 4 Jahre. Jetzt klammern wir mal jemanden wie Füllkrug zum Beispiel aus. Aber ansonsten gab es ja keinen riesigen Transfer, wo du gesagt hast, ah, schlecht, dass der jetzt weggeht. Und dann zum einen die Arbeit des Trainers, der dann ja auch länger bleibt als manche Verweilfristen, die irgendwie nur ein Papier unterschreiben, was dann 3 Monate gilt. Also ist es so einfach, dass man sagt, okay, man hält die Spieler zusammen. Man kriegt ja auch mit in den Interviews, jetzt auch zu Weihnachten hin, dass sie sich sehr, also das ist ja richtig, das ist eine richtige Mannschaft. Also es sind jetzt anscheinend nicht nur irgendwie Profis, sondern das scheint ja auch eine gute Thekentruppe in Anführungsstrichen zu sein, wenn man jetzt mal so auf Amateurniveau gehen würde. Die verstehen sich richtig gut und ist ja auch bewusst durchaus so gewählt. Wurde ja auch von Niemeyer, glaube ich, geäußert, dass man da diesen Weg bestreiten will, damit ja jeder auch sozusagen seine Chancen bekommt. Ist das sozusagen der einfache Schlüssel von Werder, dass man sagt, okay, wir halten den Kader zusammen. Das sind natürlich keine absoluten internationalen Topspieler, aber man versteht sich da gut. Wir machen extra einen kleinen Kader, 18, 22 Leute und der Trainer kann halt lange arbeiten. Scoop, vielleicht
zu dir. Ja, meiner Meinung nach, also ich weiß hundertprozentig, ich war auch mit derjenige, der mit am größten hier in dieser Dreifachrunde dazu gesagt hat, Ole Werner muss weg Anfang des Jahres, wenn es so weitergeht, weil, bin ich hundertprozentig so. Nur ich finde, das größte Pfand, was wir haben, ist wirklich der Trainer Ole Werner, weil ich erinnere mich, wir haben es lang und breit in unserem Talk damals besprochen. Sepp, erinnere dich, was der Trainer für einen Arsch in der Hose hatte, als er Friedl und Duxch gleichzeitig ausgewechselt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen es war, aber dadurch haben wir sogar das Spiel dann sogar gewonnen. Und das zeigt mir grandios die Weiterentwicklung von Ole Werner, dass er auf einmal nicht mehr nur spät gewechselt hat, dass er auch taktisch sehr klug gewechselt hat, dass er den Jungs auch mal gezeigt hat, es geht auch ohne euch. Ich finde, die Mannschaftsführung von Ole Werner ist einfach total grandios. Und wenn ich jetzt auch höre, dass Mitchell Weiser im Interview sagt, Werder kann in die Champions League kommen und er möchte mit Werder einen Titel holen. Das finde ich überragend. So etwas habe ich schon seit Jahren nicht mehr gelesen. Erinnere dich noch dran, wie wir uns aufgeregt haben. Zweite Liga, ne, haben wir auch schon oft genug gesagt. Wiederaufbau geht vor Wiederaufstieg. Dass wir uns damals darüber total aufgeregt haben, dass die Mannschaft doch ein Ziel hat. Und ich finde es einfach grandios, nochmal das Interview von Mitchell Weiser, der jetzt einfach die Ziele herausgibt und sagt, ich sehe Werder Bremen wieder in der Champions League. Die letzten Jahre sind super. Er lobt auch Ole Werner. Welcher Spieler hat Ole Werner in den letzten Tagen nicht gelobt? Niklas Füllkrug, zurzeit in England, sagt sogar aus England heraus, Ole Werner macht jeden Spieler besser. Und deshalb, also ich finde, der Erfolg hat ganz, ganz viel mit Ole Werner zu tun. Und auch Mitchell Weiser hat ihn in den höchsten Tönen gelobt in dem Interview, was er für ein guter Trainer ist. Und das ist der Punkt, natürlich nicht viele neue dabei. Er kann natürlich seit fast 3 Jahren aufbauen auf dem Grundgerüst, was er hat, was natürlich gut tut. Und du hast eine charakterlich starke Mannschaft. Mein spezieller Freund Marvin Duxch haut auch nicht mehr diese, ich sag's mal, blöden, dummen Sprüche raus, die er mal vor 2 Jahren rausgehauen hat. Das macht er auch nicht mehr. Er bringt Leistung auf den Platz, reagiert nicht mehr so zickig wie, ja, ich bin ja Nationalspieler, deshalb bin ich Nationalspieler. Nein, er bringt seine Leistung, ist außerhalb des Platzes ruhig. Und das ist auch, meine ich, eine Leistung, die da der Ole Werner verbracht hat. Also meiner Meinung nach, um nochmal deine Frage direkt zu beantworten, Ole Werner hat einen Riesenanteil daran. Die Entwicklung, die der Mannschaft gemacht hat, liegt auch an dem Trainer. Und nochmal das Allerwichtigste, was für mich der größte Schritt von Ole Werner war, die Auswechslung Marvin Ducksch und Marco Friedl gleichzeitig. Und wir gewinnen das Spiel noch. Verlieren wir das Spiel, ganz klar. Ihr wisst das beide, Fußball ist ein Ergebnissport. Reden wir vielleicht anders, aber in dem Spiel hat es halt gepasst. Er wechselt beide aus und wir gewinnen das Spiel. Und deshalb meiner Meinung nach, deshalb gebe ich jetzt an Torben weiter, Ole Werner hat mit den größten Anteil an der Entwicklung der Mannschaft.
Ja, es ist im Endeffekt so. Also ein Trainer ist halt entscheidend für das Abschneiden der Mannschaft, beziehungsweise auch dann für die Entwicklung. Er ist der Verantwortliche, er ist derjenige, der den Job hat, die Mannschaft zu führen, zu entwickeln. Das hat er gemacht. Da denke ich, bricht einem ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man das eingesteht, dass wir damals auch falsch lagen. Und das finde ich, ist auch völlig legitim, dass man auch Phasen mal so bewerten kann, dass wenn die weitergehen und wenn da keine Besserung in Sicht ist, dass man dann der Meinung ist, dass es dann vielleicht eher einen Trainerwechsel geben muss. Insgesamt ist die Trainerphase Ole Werner beim SV Werder einfach überragend. Schwere Situation reingekommen, damals in der zweiten Liga, hat uns direkt hochgeführt in die Bundesliga, hat uns relativ sicher den Klassenerhalt beschert. Im zweiten Jahr sind wir auch recht souverän in der Liga geblieben. Letztes Jahr 2 Tore zur Conference League gefehlt. Ja, und jetzt sind wir im Pokalviertelfinale mit einer Riesenchance auf das Halbfinale und stehen mit 2 Punkten Rückstand auf Platz 4 oder so, war das, glaube ich, 4 oder 5, auf Platz 7. Worüber reden wir? Man muss sich einfach nur anschauen, wie es anderen Vereinen geht. Hertha, Köln, Hamburg und explizit Schalke 04. Die sind mit uns abgestiegen, sind mit uns aufgestiegen und jetzt ein paar Jahre später schauen wir mal, wo die stehen und gucken wir uns an. Also ich glaube, wir haben einfach sehr viele gute, richtige Entscheidungen getroffen. Das heißt nicht, dass alles gut ist und dass man nicht auch irgendwo Kritik äußern darf, aber in unserem Rahmen haben wir sehr gut gearbeitet, haben dann auch dementsprechend eine gute Entwicklung hingenommen und das ist zu großen Teilen Ole Werner. Sehe ich auch so, ja.
Eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte, ist, ich habe nochmal heute das Interview von Mitchell Weiser durchgelesen, was ich ja gerade schon angesprochen habe. Und wir haben ja selber aktiv Fußball gespielt und Mitchell Weiser hat nochmal betont, was er an Ole Werner so gut findet, ist, dass er nach Siegen und nach Niederlagen eigentlich der gleiche Typ bleibt. Das finde ich auch extrem wichtig, weil er sagt, nach Siegen ist er nicht total euphorisch, lobt die Mannschaft in den höchsten Tönen und so weiter, sondern bleibt auf dem Boden. Und bei Niederlagen haut er nicht einfach auf die Mannschaft drauf und sagt, mit meinen Worten, ihr seid einfach die Schlechtesten und so weiter. Das hat Mitchell Weiser heute nochmal betont. Und das ist ja wirklich so. Wir haben alle drei selber aktiv Fußball gespielt. Torben, du bist sogar gerade noch Aktivtrainer. Und das ist ja wirklich so. Du darfst nicht, du musst ja... Zur Mannschaft, du musst unberechenbar für die Mannschaft sein, aber auf eine Art und Weise muss die Mannschaft auch wissen, was sie an dir hat. Und wenn du nach positiven Ergebnissen, nach einem 1-0-Sieg in Bayern, nach gefühlt 45 Jahren gewinnst du in Bayern und du hast einen Trainer vor dir, der dich sagt, ja, toll gespielt und so, super, genauso machen wir weiter, statt einen, sage ich jetzt mal, Pep Guardiola, der da durch die Kabine tanzt und dann, was weiß ich, die Lampe da von der Decke holt und so weiter und so fort. Nein, und das finde ich auch nochmal richtig gut, dass wir so einen Trainer haben. Und das erinnert mich, ich glaube, Thomas Schaaf war genauso. Ich habe immer mehr den Vergleich, ziehe ich zu Thomas Schaaf, wenn ich Ole Werner sehe. Auch der Humor, der immer mehr bei ihm rauskommt. Und ich glaube, so war Thomas Schaaf auch. Und Thomas Schaaf war sehr erfolgreich mit uns. Also Ole Werner ist ein Trainer, der total auf dem Boden bleibt, der total authentisch ist und wo die Spieler wissen, wo sie dran sind, Sepp. Und das wollte ich nochmal hier kurz mitteilen, weil das fand ich überragend, dass der Mitchell Weiser das im Interview so weitergegeben hat.
Dann kommen wir vielleicht mal direkt zu den Gefahren, weil es ja auch Saisonauftakt auch gewesen, beziehungsweise jetzt 2025 Trainingsauftakt, nicht Saisonauftakt, ist vielleicht das falsche Wort. Einige Verletzte ja da, unter anderem Marvin Ducksch nicht dabei, hat wegen einen kleinen Eingriff wegen der Schilddrüse gehabt, Leo ist noch krank, etc. auch, beide irgendwie, sagen wir mal, irgendwas Grippales. Justin ist noch nicht auf dem Platz, Keke Top fällt noch aus, Agu fehlt noch. Transferfenster ist offen. dann natürlich ein paar Stützen schon angesprochen und den sehr knappen Kader. Ist das dann wieder die Achillesferse? Weil wir hatten das ja auch schon, erinnert euch, im letzten Jahr, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auch wo so viele Innenverteidiger gefehlt haben. Das muss, glaube ich, im Frühjahr 24 gewesen sein, mehr oder weniger, ich weiß nicht mehr genau. Und bisher kamen wir ja eigentlich ganz gut, fand ich jetzt so, durch die Hinrunde durch. Ja, hat jetzt auch nicht irgendwie so die Kombination, zwei Stammspieler verletzt und zwei Sperren noch dazu, eine rote Karte und eine gelb-rote oder sowas. Also ist das halt auch ein Problem, was kommen kann, weil man muss ja auch sagen, so ein bisschen die Spieler in der Position 14, 15 tun wir uns natürlich jetzt wieder schwer. Ja, ein Skelly Alvero, wieder einer der teuersten Einkäufe der letzten 3 Jahre, kommt gar nicht zum Zug, ein Deman war auch sehr teuer, ist jetzt eher ein Ausleihkandidat. Nachwuchskräfte wie Hansen werden jetzt oder sind jetzt schon verliehen. Also diese Integration dann von weiteren Spielern, die jetzt über Nummer 13, 14 herausgeht, ist schwierig oder sehen wir aktuell noch nicht und könnte das halt auch noch ein großes Problem sein. Und da denkt man die Frage nochmal an den Torben, was siehst du auch vielleicht noch für Transfermöglichkeiten? Man sagt ja, wer da wird, glaube ich, bei der Sportbild war das mal, 3 Millionen maximal so investieren im Winter. Man hält sich sehr bedeckt, hat den, war das U19-Spieler auch mal hochgezogen. Mitte Dezember auf der Pressekonferenz hörte sich das für mich an, dass man wenig machen soll. Gab jetzt so die ersten Gerüchte, wo, glaube ich, wenig dran ist. Aber wie schätzt du da das ein und wird Werder aktiv? Aus meiner Sicht wird man wahrscheinlich, wenn die Verletzten auch zeitig da sind, eher fast gar nichts machen, hätte ich schon gesagt.
Ja, ich muss sagen, das ist so ein Thema, das nervt mich ziemlich, weil ich, zum einen das, was natürlich die Offiziellen sagen, das kann man ja nicht mehr für ernst nehmen, das ist ja jedes Jahr auch das Gleiche, egal ob wir auf Platz 1 stehen oder auf Platz 18, ist ja immer Vertrauen in den Kader da und nur was machen, wenn es wirtschaftlich auch geht und bla bla, ist ja alles richtig und ist schön, das sind Floskeln, müssen sie vielleicht sagen, aber ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Verantwortlichen da böse bin, dass sie sagen, oder ob es mich einfach nur nervt, weil es einfach so eine Nullnachricht ist. Ja, okay, dass ihr jetzt, wenn ihr kein Geld habt, keinen holen könnt, das ist mir auch klar. Dass ihr keinen Spieler holt, der ein Stinkstiefel ist, ist auch klar. Also das muss man nicht jedes Mal betonen, dass der vom Charakter her in die Mannschaft passen kann, dass es finanziell passen kann. Das sind alles Voraussetzungen. Natürlich, also ich mache auch keinen Urlaub, wenn der zu teuer ist und wenn ich Flugangst habe, dann gucke ich auch nicht nach Malediven. Das ist mir schon klar und ich finde, ich will nicht sagen, da wird man für blöd verkauft, aber diese Floskeln, ich persönlich brauche sie nicht. Ja? Gut, wenn die Medien fragen, dann musst du auch irgendwas antworten. Geschenkt. Zum Kader. Ich finde, es ist absurd zu sagen, man macht nichts, weil wir in der regulären Saison selten im Training ja mal die Konstellation hatten, dass man mal ein 11 gegen 11 spielen konnte. So, und wenn du jetzt dann rechnest, Aaron Hansen ist weg, Keke Top noch verletzt eine Zeit lang, Agu fehlt noch mal ein paar Wochen, keine Ahnung, was mit, hilf mir gerade, wer ist noch ausgefallen?
Dann Kitschi soll ausgeliehen werden.
Jinma ist noch verletzt.
Was denn?
Dann Kishi ist sowieso keine Option. Der wäre nicht mal eingewechselt worden, wenn es 8-0 steht und 3 Profis fallen noch aus. Also der soll sowieso weg. Was ich damit sagen will, wir haben einfach nur 15, 16 regelmäßig, die zur Verfügung stehen. Und wenn ich mir dann überlege, ja, wir wollen da nichts riskieren, weil man den Kader nicht irgendwie in Ungleichgewicht bringen will oder da keine die Wohlfühloase nicht sprengen möchte, ich weiß nicht. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nächstes Jahr um die Zeit 2 Punkte an einem Champions-League-Platz dran bist? Ich würde mal behaupten, die Chance ist sehr gering. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiere, dass man Aktionismus betreibt, dass man unbedingt jetzt 3 Spieler holen muss. Aber wenn Romano Schmid Muskelfaserriss bekommt und fällt 4 Wochen aus, dann ist unser ganzes Offensivspiel lahmgelegt. Wenn Marvin Ducksch 3-4 Wochen ausfällt, passiert vorne gar nichts mehr. Vor allen Dingen, dann würde aktuell anscheinend Gröll mit Berg spielen. Das ist ja absurd, wenn man sich das vor der Saison mal gedacht hätte. Und da möchte ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Olli Berg auch ein paar gute Einsätze gehabt hat, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Genauso wie wenn Im zentralen Mittelfeld Jens Day ausfällt, das ist es absolut nicht tragbar aktuell. Und dann reicht es mir auch nicht, wenn man sagt, ja, aber das, du redest gerade über drei unserer besten Spieler, selbst wenn bei Leverkusen die drei besten Spieler ausfallen oder bei Leipzig, dann ist das auch nicht die gleiche Qualität. Ja, richtig, aber es ist mir im ersten Punkt auch egal, was die anderen machen. Und im zweiten geht es ja auch darum, dass man irgendwelche Alternativen hat. Und nochmal, ein Kovic, der jetzt hochgezogen wird, oder Jovic, wie ausgesprochen wird, das sind ja keine Alternativen. Die machen den Kader zwar voll, aber das sind ja keine echten Alternativen. Und ich persönlich finde schon, dass wir im Angriff nochmal eine Alternative bräuchten und auch im zentralen offensiven Mittelfeld auf jeden Fall nochmal jemand mit Struktur, mit Kreativität, mit Zug zum Tor, vielleicht mit ein bisschen Geschwindigkeit. Weil wenn da ein, zwei Dinge passieren, dann haben wir einfach nicht mehr die Möglichkeit nachzulegen. Und wenn du die Chance hast auf ein Halbfinale im Pokal, wenn du die Chance hast auf europäischen Wettbewerb, bitte setz alles dran und mach das. Zeig auch den Zuschauern, zeig den anderen Vereinen, zeig einfach allen drumherum, dass du das willst. Und dann ist es mir nicht genug, wenn man sich dann am Trainingsstart hinstellt und das Gleiche ins Mikrofon palabert wie vor 3 Wochen. Und mir persönlich ist das dann so ein bisschen, ja, Leute, okay, redet, aber es hat halt überhaupt keinen Wert.
Wie sieht es bei dir aus mit Transfers, um dann vielleicht nochmal zum Torben nachher zurückzugehen, weil Torben, bei dir weiß ich ja auch nochmal, du hast ab und zu vielleicht auch noch ein paar Namen für uns, aber erstmal den Scoop, wie siehst du das, welche Bereiche sollten wir da gegebenenfalls angehen?
Oder ja, da bin ich komplett beim Torben, wir haben 6 Innenverteidiger, also Innenverteidigung müssen wir nichts machen, wir haben Zetterer im Tor, wir haben danach einen Backhaus, der überall gelobt wird, der sogar bei Barcelona, wie ich gelesen habe im Gespräch, also da haben wir gar keine Sorgen, wir müssen gucken ab Mittelfeld und da bin ich hundertprozentig beim Torben, wenn ein Romano Schmid ausfällt, dann sieht es richtig, Entschuldigung, scheiße für uns aus, deshalb die zwei Positionen, zentrales, offensives Mittelfeld und noch ein Stürmer, ja, ganz viele werden sagen, ja, aber ein Keke Top kommt doch wieder und ein Justin kommt wieder. Ja, aber wenn ich dann noch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf habe und vor allen Dingen den Gegner noch damit nervöser machen kann, wie gesagt, die Gerüchteküche war ja mit Berisha, hätte ich jetzt persönlich einen richtig guten Transfer gefunden. Jetzt ist es ja die letzten Tage darum ruhig geworden, weil er soll ja auch irgendwie rausgeschmissen worden sein. Der wurde ja irgendwann kurz suspendiert bei Hoffenheim. Da hat man ja auch wieder gedacht, oh, passt er ja dann charakterlich zu Werder. Aber ich bin definitiv bei Torben, zentraler offensiver Mittelfeldspieler und Stürmer, wird uns richtig gut tun. Und das wäre auch nochmal ein Zeichen an die Konkurrenz, wäre ein Zeichen an die Fans. Wir wollen unbedingt, auf jeden Fall. Nur um den Torben, du willst ja den Torben auch mit ins Boot nehmen, ist natürlich eine Plattitüde, was ich jetzt raushaue. Aber verträgt Werder den internationalen Fußball nächstes Jahr oder sagen wir alle drei, wenn du eine Chance hast, musst du das mitnehmen? Wie es dann läuft, wird man sehen. Siehe Köln damals, ne, international gespielt, seit Jahren abgestiegen. Siehe Heidenheim jetzt, die richtig Probleme in der Bundesliga haben. Aber ich denke mal, da seid ihr beiden der gleichen Meinung wie ich und sagt, wenn du international spielen kannst, dann musst du international spielen. Oder Torben, wie siehst du das?
Ja, ich finde, das ist immer die dümmste Aussage, die man trifft. Also das hast du ja nicht getroffen, es war eine These, ist ja nicht deine Aussage jetzt, aber das ist meiner Meinung nach die dümmste Aussage, die man treffen kann. Wir sind nicht bereit fürs internationale Geschäft. Weil was ist die Alternative? Also willst du 3 Jahre weiterspielen auf Platz 9 und dann irgendwann glaubst du, fällt Lionel Messi vom Himmel, der ist dann da und dann wird die Mannschaft besser. Du kannst die Mannschaft nur verbessern, wenn du mehr Qualität dazu gewinnst. Das geht meistens nur mit Geld oder mit internationalem Fußball. Geld haben wir nicht so viel. Internationalen Fußball könnte man zumindest Spieler holen, die so eher zu Teams wie, keine Ahnung, Freiburg, Hoffenheim, Heidenheim oder sonst wen gehen, die dann eben international spielen. Und deswegen, wenn du die Chance hast, musst du es nutzen. Und du
Fortsetzung folgt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.